Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wofür brauchen wir eine Frauenquote bei der CDU? Die Kanzlerin, die EU-Kommissionspräsidentin, die Bundesvorsitzende, das sind doch alles CDU-Frauen in höchsten Positionen. Das war ja häufig die Argumentation gegen eine Frauenquote in der Partei. Wenn wir aber auf die regionale Parteiebene gehen, da sieht es ein bisschen männlicher aus. Und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagt ja auch:
Ich bin eine Quotenfrau, ohne die wäre ich in die Position nicht hineingekommen. Hat nichts damit zu tun, dass man, wenn man in einer Position ist, eben auch beweisen muss, dass man es kann. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen.
Wir sprechen gleich hier im Update-Podcast mit einer 20-jährigen Unionspolitikerin, die gegen die Frauenquote ist, für die sich die CDU heute entschieden hat. Warum ist das so? Das wird sie uns gleich sagen. Und wir checken mal, ob die Frauenquote in der Wirtschaft eigentlich was gebracht hat. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist auch weiterhin Thema bei uns. Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Dieser Absatz soll in Zukunft in allen Gesetzen und Förderprogrammen des Bundes stärker berücksichtigt werden. Das Bundeskabinett hat dazu heute eine Gleichstellungsstrategie beschlossen. Und da geht es natürlich auch um den Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern.
Wir haben nach wie vor eine Situation, in der wir eine Lohnlücke von über 20% in Deutschland zwischen Männern und Frauen haben. Diese Lohnlücke zieht sich dann fort hin zu einer Rentenlücke von über 50%. Und das ist eine Situation, die ungut ist.
Ob das jetzt alles wirklich so ein großer Schritt ist, wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD sich das wünscht, darüber sprechen wir jetzt gleich hier im Update-Podcast. Und wir lassen es uns schmecken. Es gibt Schnecken, schön mit Kräuterbutter oder in einem Ragout. In Marokko geht nämlich gerade die Schneckenernte los. Unsere Korrespondentin sagt uns gleich, was das Besondere an den Schnecken aus Marokko ist und wie das geht mit der Schneckenzucht in Nordafrika. Im Podcast zum Update am 8. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Frauenquote bei der CDU soll kommen. Die Partei hat es getan, es war zäh, es war schlafraubend, aber jetzt hat die Satzungskommission entschieden, die parteiinterne 50-prozentige Frauenquote, die soll her. Der Bundesvorstand und der Parteitag müssen noch Ja sagen, aber dann, wenn das klappt, soll stufenweise so eine Frauenquote eingeführt werden. Bis 2025 die Hälfte aller Vorstandsämter ab Kreisebene sollen dann mit Frauen besetzt werden. Wer also gerade am Anfang seiner Karriere bei der CDU ist, der hat als junge Frau die gleichen Chancen wie als junger Mann dann hoffentlich. Könnte man denken. Wir sprechen jetzt mit Lilly Fischer, 20 Jahre alt, sitzt im Erfurter Stadtrat und lehnt die Frauenquote bei der CDU ab. Hallo Frau Fischer.
Hallo.
Warum denn Frau Fischer?
Für mich hat das einmal diesen ganz typischen Grund. Ich für meinen Teil möchte keine Quotenfrau sein. Und auf der anderen Seite, Sie haben gerade gesagt, Frauen haben dann die gleichen Chancen wie Männer. Meines Erachtens habe ich die schon jetzt, wenn ich mich durchboxe.
Ist es aber nicht trotzdem sowas wie eine Signalwirkung, die Mut machen kann bei Frauen, die sich vielleicht nicht so stark fühlen wie Sie?
Auf jeden Fall kann das eine Signalwirkung sein, aber ich glaube, dass die in der CDU am Ziel vorbeischießt. Die CDU ist stark vor Ort, die gewinnt Direktmandate und wenn wir es nicht schaffen, an den Direktmandaten Frauen zu kriegen, die sich dort durchboxen und sagen, hey, das ist mein Mandat, das will ich hier im Wahlkreis gewinnen, dann bringt uns auch eine Frauenquote nichts. Das hat man im Thüringer Landtag bei der letzten Landtagswahl ganz toll gesehen. Als CDU Thüringen haben wir zwar ordentlich verloren, haben aber die meisten Erststimmen bekommen, haben gezeigt, dass wir die meisten Direktmandate immer noch ziehen können. Und obwohl wir die ersten 44 Plätze quotiert hatten, sind am Ende nur 2 Frauen von 21 Abgeordneten im Landtag für uns in der CDU.
Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass Sie beobachtet haben, je älter die Frauen sind in der Partei, desto eher wollen sie die Quote und dass das unter den Frauen in der jungen Union viel umstrittener ist. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass bei älteren Frauen in der Union vielleicht auch eher irgendwann das Ende einer Frustrationstoleranz eingetreten ist. Ich glaube, dass gerade wir jungen Frauen, dadurch, dass sich so viel in der Gesellschaft tut, es heute einfacher haben, in der Politik auch voranzukommen. Und das ist, glaube ich, auch erstmal ein gutes Zeichen. Vielleicht haben ältere Frauen es damals auch schwerer gehabt oder bis heute schwerer gehabt. Und da entsteht vielleicht dann irgendwann immer mehr der Eindruck, dass es eine Frauenquote braucht. Die meisten der Gespräche fangen ja an mit, ich war auch mal gegen eine Frauenquote, heute bin ich dafür.
Wenn Sie sagen, Frauenquote, das ist nicht der richtige Weg, sehen Sie denn andere Maßnahmen für notwendig oder sagen Sie, alles wie bisher weiterlaufen lassen?
Es gibt die unterschiedlichsten Varianten und man muss auch dazu sagen, in dem Vorschlag, der der Struktur- und Satzungskommission gestern vorgelegt wurde, standen ja auch andere Punkte drin, wie beispielsweise sowas wie Young Leaders Konferenzen zusammen mit Junger Union und Frauenunion. Mentoring-Programme, die übrigens in der CSU schon ganz toll funktionieren, wo beispielsweise Ilse Aigner 2 bis 3 JUlerinnen an die Hand bekommt und ihnen zeigt, wie sie das in der Politik macht und wie sie dorthin gekommen ist. Also es gibt ganz viele tolle Formate, die, glaube ich, helfen können, vor Ort junge Frauen zu fördern und ihnen zu zeigen, hey, Ellenbogen raus ist auch mal okay.
Jetzt sollen Sie uns ja vertreten, uns Wähler, und da wäre natürlich ganz schön, wenn Sie die Gesellschaft auch abbilden würden, aber das Durchschnittsalter ist 60, im Moment sind nur 26% bei Ihnen weiblich, also wenn wir jetzt mal auf die Wahlen schauen, unter 30-Jährige haben bei der Europawahl zum Beispiel sehr, sehr viel Grün gewählt. Die Frauenquote als Zeichen der Modernisierung, auch wieder jüngere Wähler und Wählerinnen zu gewinnen, ist kein Argument für Sie?
Ich weiß nicht, ob ein junger Wähler plötzlich CDU wählt, nur weil die eine Frauenquote eingeführt haben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass die Themen am Ende den jungen Wähler überzeugen und nicht unbedingt eine Frauenquote.
Lilly Fischer, Stadträtin in Erfurt. Ich danke für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade haben wir gehört, die CDU will eine Frauenquote innerhalb der Partei, 50% Frauen in höheren Positionen bis 2025. Jetzt schauen wir auf Frauenquoten in der Wirtschaft. Dort gilt seit 2016 eine 30-prozentige Geschlechterquote für die Aufsichtsräte von börsennotierten, mitbestimmungspflichtigen Großunternehmen. Und mittlerweile wird auch über eine Frauenquote für manche Vorstände diskutiert. Jetzt kann man natürlich Politik und Unternehmen nicht direkt miteinander vergleichen. Anders als eine Partei hat ein Unternehmen ja nicht unbedingt den Anspruch, das Volk zu repräsentieren. Trotzdem ist es natürlich eine spannende Frage, was die Frauenquoten in der Wirtschaft bisher eigentlich gebracht haben. Darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsjournalistin Katja Scherer. Katja, wie gut haben sich diese Frauenquoten denn ausgewirkt?
Also da, wo die gesetzlichen Quoten gelten, da wirken sie. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten von DAX-Konzernen, der ist 2019 erstmals über 30% gestiegen. Aber die spannende Frage ist ja, wie sieht es jenseits der Aufsichtsräte dann eigentlich aus?
Und? Jetzt machst du spannend. Wie sieht's aus?
Genau, es ist nicht so leicht zu sagen. Also der Frauenanteil in den Vorständen von DAX-Konzernen, der ist zuletzt gestiegen. Allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Das zeigen Zahlen der Unternehmensberatung EY. Danach lag der Frauenanteil in den DAX-Vorständen Anfang des Jahres bei nur knapp 15%. Und Genderforscherin Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagt:
Und vor allem, es war so eine kurze Entwicklung, dass wir jetzt noch nicht sagen können, ob die sich fortsetzen wird, diese Dynamik. Oder ob das sozusagen ein einmaliger Ausreißer war.
Ja, bei Jennifer Morgan zum Beispiel, die wurde ja 2019 bei SAP als erste DAX-Vorstandschefin gefeiert. Die ist inzwischen wieder weg.
Die gesetzliche Quote, die betrifft ja nur wenige Unternehmen. Viele Firmen haben inzwischen auch freiwillig so Karriereprogramme für Frauen aufgelegt oder setzen sich da eigene Ziele. Was ich mich da frage ist, was bedeutet das denn eigentlich für Männer? Also sind wir inzwischen so weit, dass man schon wieder von einer umgekehrten Benachteiligung sprechen kann, dass die Männer jetzt benachteiligt werden?
Also wir haben ja gerade die Zahlen gehört. Insofern würde ich sagen, nein, kann man nicht. Diese strukturelle Benachteiligung, die gibt es umgekehrt noch nicht. Aber was stimmt ist, dass es offenbar punktuell Männer gibt, die Frauenquoten als Hindernis wahrnehmen. Das sagt Daniel Detambell, der als Personalvermittler fürs Topmanagement arbeitet.
Zunehmend muss man sagen, in den letzten Jahren kommen schon auch Männer zu uns und sagen, naja, ich weiß, für mich geht es in dem Unternehmen nicht weiter, weil das ist auch so offen, wird das auch bei uns kommuniziert, dass eben Frauen gefördert werden, dass ich mir einfach Alternativen außerhalb dieses Unternehmens suchen muss.
Ja, weil klar ist, wenn Führungspositionen gleicher verteilt werden sollen, dann führt das dazu, dass weniger Posten für Männer übrig bleiben. Und es kann auch dazu führen, dass Frauen zumindest zeitweise strukturell bevorzugt werden. Das lässt eine Studie zur Personalpolitik der Europäischen Zentralbank vermuten.
Okay, das heißt, das müssen wir in Kauf nehmen, dass es temporär für eine gewisse Zeit für Männer etwas schwieriger ist, weil es halt auch für Frauen lange schwierig war und die eben jetzt nachrücken müssen.
Also es gibt Experten, die sagen, ja, müssen wir in Kauf nehmen. Ich habe bei meinen Recherchen umgekehrt auch Männer getroffen, die sagen, ich finde das einfach ungerecht. Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung betont daher auch, dass man diese Frage nach mehr Geschlechtergleichheit bei der Arbeit nicht allein auf Frauenquoten zuspitzen sollte. Sie sagt nämlich, dass es daneben auch andere Maßnahmen gibt, mit denen man Gleichheit halt auch fördern kann.
Welche?
Naja, letztendlich muss man sagen, stehen hinter dieser ungleichen Verteilung von Führungspositionen ja strukturelle Probleme. Studien zeigen, dass es momentan in der Regel die Frauen sind, die Auszeit nehmen für die Geburt von Kindern und die danach auch wieder in Teilzeit einsteigen. Und oft ist es so, dass gerade dann eben dieser Karriereknick einsetzt. Das heißt, wenn man will, dass sich das ändert, dann müsste man hinbekommen, dass es auch einfach normal wird, dass auch Männer mehr in Teilzeit gehen, dass sie sich auch dann umgekehrt auch mehr an der Kindererziehung beteiligen können. Und dadurch würde sich einfach das Zeitbudget, das Frauen und Männer für die Arbeit zur Verfügung haben, angleichen und man würde vermutlich auch automatisch mehr Frauen in Führungspositionen sehen.
Aber soll nicht die Frauenquote genau das bewirken, dass man im Aufsichtsrat oder im Vorstand viele Frauen sitzen hat, die sagen, wir müssen Karriere in Teilzeit ermöglichen?
Das kann natürlich ein Hebel sein, ja, aber die Genderforscherin Katharina Rohlich, die hat mir gesagt, dass es eben daneben auch noch andere Möglichkeiten gibt. Man könnte zum Beispiel das Ehegattensplitting abschaffen, also diese Regelung, die quasi steuerliche Vorteile bringt, wenn einer sehr viel und einer sehr wenig verdient. Oder man könnte auch das Elterngeld so umgestalten, dass es finanziell attraktiver wird, wenn eben Auszeiten für Kinder gleich aufgeteilt werden.
Und diese ganzen anderen Maßnahmen würden ja auch viel, viel mehr Leute betreffen als jetzt eine Geschlechterquote für so absolute Spitzengremien. Ja?
Das heißt, die Frauenquote ist ein Instrument, um Gleichheit im Job zu fördern, aber sie ist nicht das Einzige.
Frauenquoten in der Wirtschaft. Haben die was gebracht? Hintergründe von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katja Scherer. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Richtig teuer sollte es werden für Raser. Und der Führerschein wäre auch schneller weg als zuvor. Ende April ist ja der Bußgeldkatalog in Kraft getreten, theoretisch. Denn praktisch wenden fast alle Bundesländer den alten Bußgeldkatalog wieder an. Im neuen steckt ein Formfehler, haben wir darüber berichtet. Das ist nur ein ganz kleiner Fehler, aber einer, der die ganze Verordnung hinfällig machen könnte. Da hat jemand geschlampt. Und weitere Jemande haben auch geschlampt, denn es ist ihnen bei der Kontrolle nicht aufgefallen. Also, auch in einem Ministerium oder in der Wissenschaft passieren Flüchtigkeitsfehler. Wie kann das sein? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff of NASA's Mars Climate Orbiter as we continue to explore the mysteries of the red planet.
30 seconds into the flight.
Am 11. Dezember 1998 schickt die NASA eine Rakete in Richtung Mars. An Bord der Mars Climate Orbiter. Das ist ein Satellit, der die Atmosphäre des Planeten erforschen soll. 9 Monate dauert der Flug und währenddessen läuft auch alles glatt. Nur als die Sonde dann abbremsen soll, damit sie nicht in der Atmosphäre des Planeten verglüht, da bricht der Kontakt ab.
Space Agency says tonight that a multi-million dollar spacecraft sent to explore the atmosphere of the planet Mars has been destroyed.
Das Bremsmanöver schlägt fehl, weil den Ingenieuren ein Schussefehler passiert ist. Ein klassischer Schülerfehler, so schreibt es der Spiegel damals. Die Ingenieure der NASA haben mit metrischen Maßeinheiten gerechnet, so wie weltweit in der Wissenschaft üblich, also Meter, Kilometer und so weiter. Die Ingenieure von Lockheed Martin, dem Hersteller des Satelliten, haben aber amerikanische Maße benutzt, Zoll und Fuß. Und keinem ist das aufgefallen.
Also Fehler passieren überall, ob das jetzt ein Ministerium ist, eine Raumfahrtbehörde in der Wissenschaft oder egal wo beim Einkaufen.
Der Neurowissenschaftler Henning Beck hat ein Buch zum Thema Fehler geschrieben, Irren ist nützlich.
Ein häufiger Fehler ist die Betriebsblindheit, also Ablaufblindheit. Sachen, die man häufig gemacht hat, da sieht man nicht mehr so die Details oder kleine Veränderungen, weil man so das große Ganze schon vor Augen hat. Und das rutscht dem Gehirn gerne mal durch. Und wenn das einer Person durchrutscht, dann rutscht das auch 2 oder 3 durch. Da muss man sich wirklich tatsächlich zwingen, ganz bewusst Abläufe mit Checklisten nochmal auszubremsen, denn ansonsten fallen alle auf den gleichen Denkfehler rein.
Das Praktische an Checklisten sei, dass man Ruhe in einen Ablauf reinbringt. Das Checken und Abhaken der Arbeitsschritte, das braucht ja Zeit, da hält man inne, dahinter fragt man nochmal sein eigenes Handeln und das hilft, Fehler zu vermeiden. Denn nicht immer reicht es aus, dass noch eine zweite oder dritte Person über einen Arbeitsschritt drüber blickt, denn im selben Betrieb sind im Zweifelsfall alle betriebsblind. Aktuellstes Beispiel, die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Der neue Bußgeldkatalog ist womöglich ungültig, weil eine Ziffer vergessen wurde. In der Verordnung wird auf das Straßenverkehrsgesetz, § 26a Absatz 1 und 2 verwiesen. Vergessen wurde aber Absatz 3. Ohne den ist die Verordnung juristisch angreifbar und womöglich nichtig. Solche Fehler sind super peinlich, teuer, Aber man kann auch etwas Gutes daraus ziehen, sagt Henning Beck.
Wenn wir alles immer perfekt machen würden, wenn ein Gehirn und unser Denken so ausgerichtet wäre, dass wir niemals Fehler machen, weil wir perfekt die Pläne, die wir im Kopf haben, abspulen, dann sind wir auch unfassbar vorhersehbar. Wir sind nicht adaptiv, wir können uns nicht auf kleine Veränderungen schnell einstellen und schnell einen neuen Plan entwerfen. Also solche Flüchtigkeitsfehler in größeren Projekten, das ist um Gottes Willen, das will ich nicht schönreden. Aber es zeigt eigentlich, wie unser Denken, unser Menschsein so ein bisschen angelegt ist. Eher das Ausprobieren. Für ein Gehirn ist das Ausprobieren und das Testen wichtiger, als einen Plan perfekt abzuspulen. Und deswegen, so sehr du dir vornimmst, Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden, sie werden immer passieren. Du kannst prinzipiell nichts dagegen tun.
Aber man kann natürlich versuchen, die Zahl der Flüchtigkeitsfehler zu verringern.
Also man kann sich ein bisschen das vom Gehirn abschauen, wie ein Gehirn vorgeht, wenn ein Fehler gemacht wurde. Denn wenn wir einen Fehler machen, dann stellt man häufig fest, man zuckt kurz, man hält kurz inne. Alle Abläufe verlangsamen sich auf einmal. Und wenn man weitermacht, ist man besonders aufmerksam und versucht, diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Also jetzt konkret, wenn ich jetzt im Alltag in irgendeinem Projekt bin oder wie auch immer, dass ich einfach nochmal so einen Check einbaue, nochmal drüber schlafen, nochmal eine Stunde Pause machen und mir es nochmal anschauen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten rutschen die Dinger durch. Die meisten Flüchtigkeitsfehler passieren immer dann, wenn man in so einem Trott drin ist und eigentlich gerade keine Angst vor einem Flüchtigkeitsfehler hat.
Zu viel Routine, zu selbstsicher, da muss man aufpassen. Das sind so die Alarmsignale, da sollte man genau beobachten, dass das einem nicht passiert, dass man nicht zu selbstgefällig wird bei einem Ablauf. Und das egal, ob man jetzt eine Raketenwissenschaftlerin ist oder einfach Normalo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zuerst war es eine Drohung, dann wurde es konkreter und jetzt verlassen die USA tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation nach 7 Jahrzehnten und das mitten in der größten Pandemie seit Jahrzehnten, in der Corona-Pandemie. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Das heißt jetzt aber nicht, dass die USA sofort heute raus sind aus der WHO, oder?
Nee, also so schnell geht es natürlich nicht. Die USA haben jetzt erstmal eine Erklärung eingereicht und den Austritt damit offiziell eingeleitet. Wirksam wird das Ganze dann erst in einem Jahr, genau am 6. Juli 2021. Im Moment prüfen UNO und WHO auch noch, ob die notwendigen Bedingungen für einen Austritt überhaupt erfüllt sind. Zum Beispiel müssen die USA alle ausstehenden Beiträge erstmal begleichen.
Das ist ja schon ein ziemlicher Hammer, ne? Mitten in einer der weltweit größten Gesundheitskrisen aller Zeiten. Was bedeutet dieser Austritt der USA?
Ja, vor allem erstmal eine ziemliche finanzielle Schwächung der Weltgesundheitsorganisation. Die USA waren bisher der wichtigste, der größte Geldgeber. Allein in diesem Jahr sollten die Beiträge bei knapp 116 Milliarden Dollar liegen. Das ist schon eine Hausnummer und das Geld, das wird der WHO in Zukunft natürlich zur Bekämpfung von Krankheiten fehlen.
US-Präsident Donald Trump, der hat den Bruch seit Monaten vorangetrieben und die WHO ja immer wieder heftig kritisiert, ne?
Genau, also er sagt, die WHO, die habe einfach viel zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert und er macht die UNO-Sonderorganisation mitverantwortlich für die vielen, vielen Toten weltweit und wirft ihr vor, unter der Kontrolle der chinesischen Regierung zu stehen. Das ist ein Thema, was ihn offenbar echt wurmt. Da geht es sicher auch um die allgemeine Rivalität zwischen den USA und China. Trump hat mehrfach betont, dass die USA ja viel mehr Geld an die WHO zahlen als China. Und Trump hat auch die chinesische Regierung angegriffen. Hier war das Coronavirus ja zuerst aufgetaucht. Und Trump sagt, China habe die weltweite Verbreitung des Virus nicht verhindert und das Ausmaß verschleiert. Das ist also die offizielle Begründung für den Austritt der USA. Trumps Kritiker, die glauben allerdings was anderes.
Was sagen die, dass er ablenken will?
Genau, also dass Trump von seinen eigenen Versäumnissen und Fehlern in der Corona-Krise ablenken will. Er steht ja ziemlich unter Druck, weil er die Gefahr lange runtergespielt hat. Inzwischen ist das nur noch sehr schwer möglich. Die USA, die hatten gerade so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wie noch nie. Etwa 60.000 waren es. Insgesamt hat das Land ja fast 3 Millionen Fälle. Und mehr als 131.000 Menschen sind in dem Land im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Also da kann man wirklich nicht mehr viel schönreden oder verharmlosen. Und das ist natürlich schlecht für Trump, der ja mitten im Wahlkampf steckt. Im November wählen die Amerikaner ja einen neuen Präsidenten.
Jetzt war es so, als Trump den Austritt aus der WHO angekündigt hatte, Ende Mai war das, da gab es daran massiv Kritik. Und jetzt ist das vermutlich nicht anders.
Nee, genau. Also ich habe den Wahlkampf in den USA gerade angesprochen. Trumps Konkurrent um die Präsidentschaft hat sich dann auch direkt zu Wort gemeldet. Joe Biden erklärte, Zitat, an meinem ersten Tag als Präsident werde ich der WHO wieder beitreten und unsere Führungskraft auf der Weltbühne wiederherstellen. Amerikaner sind sicher, wenn Amerika sich für die Stärkung der weltweiten Gesundheit einsetzt. Zitat Ende. Ja, und auch die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach von einem Akt der Sinnlosigkeit. Trump lähme damit den internationalen Kampf gegen das Coronavirus.
Die Reaktionen aus den USA, gibt es internationale Reaktionen auch schon?
Ja, zum Beispiel aus China. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, sein Land fordere die USA nachdrücklich auf, die internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Vorgehen der USA gefährde vor allem die Entwicklungsländer, die dringend internationale Unterstützung bräuchten. Und auch aus Deutschland gibt es schon eine Reaktion. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich geäußert. Er hat getwittert, der WHO-Austritt der USA sei ein herber Rückschlag. Es brauche mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen Pandemien, nicht weniger.
Die USA haben ihren Austritt angekündigt und haben ihn jetzt sozusagen offiziell eingereicht bei der Weltgesundheitsorganisation. So wie es aussieht, sind die USA in einem Jahr raus aus der WHO, wenn Trump Präsident bleibt. Für die UNO-Organisation ein Rückschlag in der Corona-Pandemie. Infos von Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist der schnellste Mann der Welt. Er hält seit 10 Jahren den Rekord in 100 Meter und 200 Meter Sprint. Der Jamaikaner Usain Bolt. Die Tatsache ist einfach, dass er den Leistungssport mittlerweile verlassen hat. Macht mal eben anders Schlagzeilen, oder? Denn jetzt reiht er sich unter die Promis ein, die sehr spezielle Namen für ihren Nachwuchs auswählen. Er und ich nehme an, seine Frau haben eine Tochter bekommen und die heißt wie, Theresa?
Ich finde, er hat so das Offensichtlichste gewählt, also kreativ finde ich es jetzt nicht sonderlich. Er hat sich nämlich einfach an seinen Nachnamen orientiert, also Bolt. Und seine Tochter heißt jetzt Olympia Lightning Bolt.
Das finde ich super. Olympia, weil er sehr häufig olympisches Gold gewonnen hat.
Genau, er hat 8-mal olympisches Gold gewonnen. Ich finde das auch faszinierend. Also er hat keine andere Medaille, einfach nur immer Gold, weil er immer der Beste war. Und da wirklich eine Sensation für die nächste gesorgt hat. Und Lightning Bolt heißt ja Blitz im Deutschen. Und so wurde er übrigens auch häufig genannt, weil er so schnell war, also der Blitz. Naja, und ganz uneigennützig hat er jetzt seinen Nachwuchs mehr oder weniger nach sich selbst benannt. Also jetzt hat er eine kleine Olympia Blitz.
Man kennt ja die üblichen verrückten Kindernamen, wie zum Beispiel Apple bei Gwyneth Paltrow und hier ihrem Ex Martin.
Chris Martin.
Chris Martin, genau. Oder Blanket vom verstorbenen Michael Jackson, der Sohn. Mhm. Welche gibt's noch? Was ist dir noch so im Kopf geblieben?
Also ich habe ehrlich gesagt nochmal geguckt und die verrücktesten, die ich krass fand, rausgenommen. Also zum Beispiel Sylvester Stallone hat seinen Sohn Sage Moonblood genannt und das war bereits in den 70er Jahren und das heißt ja Salbei-Mondblut, also sehr kreativ. Oder auch die Rasselbande vom Starkoch Jamie Oliver, die klingt wirklich wie so eine Gummibärchenbande. Poppy Honey Rosie, oh. Daisy Boo Pamela, oh. Petal Blossom Rainbow oh. und Buddy Bear Maurice.
Oh. Aber am skurrilsten immer noch das Kind von Tesla-Gründer Elon Musk. Der hat ja sein Kind einen Nichtnamen gegeben.
Genau.
Kannst du? X-Ash A12.
Genau, aber irgendwie ganz komisch geschrieben. Man musste erst mal nachfragen, was das eigentlich heißt.
Ja, vor allen Dingen beim IKEA dann. Der kleine X-Ash A12 möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Theresa, schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben uns schon mit der CDU beschäftigt, die vielleicht bald eine Frauenquote einführt, eine Partei mit einem Plan bis 2025. Das Bundeskabinett hat heute was Größeres beschlossen, nämlich eine Gleichstellungsstrategie, erarbeitet von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD. Und es geht auch um gleiches Geld für gleiche Arbeit.
Wir haben nach wie vor eine Situation, in der wir eine Lohnlücke von über 20% in Deutschland zwischen Männern und Frauen haben. Diese Lohnlücke zieht sich dann fort hin zu einer Rentenlücke von über 50%. Und das ist eine Situation, die ungut ist.
Franziska Giffey, die spricht von einem Meilenstein, das sei diese Strategie. Ist es das wirklich auch? Und wieso hat es bisher nicht geklappt, echte Gleichberechtigung in Deutschland zu schaffen? Darüber sprechen wir mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Gudula, Giffey ist ja nicht die erste Ministerin, die eine Gleichstellungsstrategie präsentiert. Was ist denn das Besondere, das Neue an ihrer Strategie?
Böse formuliert, das Besondere ist, dass es nicht nur ihre Strategie ist, sondern eben tatsächlich diesmal die der Bundesregierung. Es ist zum ersten Mal so, dass gemeinsam vom Kabinett eine solche Strategie beschlossen wurde. Das fasst das, was es ohnehin gibt, von allen Ministerien zusammen, was die Ministerien geplant haben. Das sind immerhin staatliche 67 Projekte, die da zusammenkommen, aber die sind eben nicht neu. Das ist eine Zusammenfassung. Und Giffey ist der Ansicht, Franziska Giffey, die Familien- und Frauenministerin, dass es aber mehr ist als das. Es ist eben jetzt eine Verpflichtung aller Ressorts auf diese Projekte. Es ist eine Verpflichtung im Gesetzgebungsverfahren, und zwar in einem relativ frühen Stadium, schon mal zu gucken, was das für Gleichstellungsfragen bedeutet. Und sie hofft auch, dass das möglichst auch heißt, dass bei Budgetüberlegungen, bei Geldfragen, also die Ministerien überlegen, was das für Gleichstellungsfragen bedeutet. Das sind alles jetzt erstmal Wünsche. Es gibt keine Sanktionen, es gibt keine Möglichkeiten, das hart durchzusetzen. Es ist ein erster Schritt.
Gleichstellung heißt auch gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit. Das Thema begleitet uns ja quasi seit immer. Inwiefern kann die neue Strategie da was bewirken?
Gar nicht, würde ich sagen. Es gibt Projekte, die damit zu tun haben. Es gibt eben Projekte aus dem Arbeitsministerium, die sich mit Teilzeit beschäftigen. Es gibt Förderungsprogramme. Es gibt alle möglichen Dinge, die die Bundesregierung schon aufgelegt hat, die darauf zielen, dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt. Diese Strategie fasst das erstmal nur zusammen. Was die Strategie versucht, das ist ein Einstieg zu finden in insgesamt mehr Prüfung im großen Rahmen der Gleichstellung. Für dieses konkrete Problem ist durch diese Strategie meines Erachtens im Moment zumindest noch nichts gewonnen.
Gudula Geuter im Hauptstadtstudio Berlin über die Gleichstellungsstrategie des Bundeskabinetts hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr kennt ja diese Erntekalender, in denen wir sehen, welches Obst oder Gemüse gerade Saison hat. Der Juli ist besonders prallvoll. Kirschen, Zucchini, Gurken, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brokkoli, alles im Juli. Was irgendwie nicht drin steht im Erntekalender, sind Schnecken. Denn es ist Schneckensaison. Marokko ist einer der weltweit größten Exporteure von Schnecken. Und da geht gerade die Ernte so richtig los. Dunja Sadaki ist dort unsere Korrespondentin. Dunja, wieso bitte gibt es überhaupt eine Erntezeit für Schnecken? Ist es jetzt gerade besonders feucht in Marokko? Weil das mögen Schnecken ja ganz gerne.
Also es gibt hier auf den Schneckenfarmen in Marokko zwei große Erntezeiten. Das liegt einfach daran, dass die Schnecken 6 Monate sozusagen dick und fett werden sollen. Und deswegen wird zweimal im Jahr geerntet, unter anderem jetzt.
In Deutschland gibt es immer wieder große Debatten um artgerechte Tierhaltung. Ich schätze, gemütlich auf Weinbergen herumkriechen dürfen die marokkanischen Schnecken, die da jetzt geerntet werden, aber nicht, oder?
Naja, es gibt unterschiedliche Schneckenfarmen. Also es gibt Schneckenfarmen mit Außengehegen, die sind dann mit grünen Netzen umzäunt. Und tatsächlich gibt es da dann Gras und die Schnecken laufen in Schneckenkästen rum. Es gibt aber auch, wo sie etwas weniger Platz haben. Also was man sagen kann, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Schnecken auf einem Haufen gesehen.
Du hast gerade gesagt, 6 Monate werden die Schnecken sozusagen gemästet. Mit was denn? Ist es nur Gras?
Also die Schnecken, die kriegen auf jeden Fall auch Gras, sie können auch Gras fressen, aber viele kriegen so ein sandartiges Futter, das erinnert so ein bisschen an das, was auch Fische in einem Aquarium bekommen, und damit sollen sie sozusagen dann in der Fettphase am Ende gefüttert werden, damit sie groß, schleimig und dick sind, damit sie verschifft werden können.
Ja, verschifft. Wer nimmt denn Marokko diese ganzen Schnecken ab und wofür?
Also 15.000 Tonnen werden im Jahr in Marokko produziert. Das soll noch in den nächsten Jahren mehr als verdoppelt werden. Und 85% davon gehen nach Europa. Und die größten Schneckenfreunde sind die Spanier. Und die essen die Schnecken tatsächlich. Aber es gibt auch einen Teil der Schnecken, der kommt mit dem Schneckensekret dann in Kosmetikcremes. Denn das Sekret der Schnecken soll gut sein für zum Beispiel Wundheilung oder wie zum Beispiel für Pigmentstörungen.
Warum hat sich ausgerechnet Marokko als einer der Hauptexporteure von Schnecken etabliert?
Na, also in Marokko einerseits muss man sagen, werden hier auch Schnecken einfach gegessen als Delikatesse, in Garküchen zum Beispiel auf der Straße. Da gibt es wirklich große Töpfe mit Schnecken, die dann in sehr, sehr würziger Soße zubereitet werden und von den Marokkanern gegessen werden. Also es ist ein beliebtes Essen hier, aber auch einfach, man ist sehr nah an den Europäern ran. Und wir wissen ja auch von den Nachbarn, wie zum Beispiel Frankreich oder von Spanien, dass die Schnecken sehr gerne essen. Und der Weg nach Europa ist einfach ziemlich kurz von Marokko aus.
Hast du schon probiert in Marokko?
Ich habe, als ich klein war, hier tatsächlich viele Schnecken gegessen. Mein Vater ist Marokkaner. Heute bin ich Vegetarierin, das heißt, ich bin heute nur noch Schneckenfreundin und auf den Teller kommt mir keine Schnecke mehr.
Schneckenernte in Marokko. Dankeschön, Dunja Sadaki. Und das war das Update am Mittwoch. Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.